Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir bleiben in der Apostelgeschichte. Allerdings nicht in der weiteren Betrachtung, wie es denn nun mit Paulus weitergegangen ist, sondern wir sind etwas vorher. Im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 10. Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel um die neunte Stunde zur Gebetszeit, das ist 3 Uhr nachmittags. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, der war gelähmt von Mutterleibe an. Den setzte man täglich vor das Tor des Tempels, das da heißt das Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in dem Tempel hineingehen wollten, bat er um ein Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach: Sieh uns an! Er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach: Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte stehen und gehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Und sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor dem schönen Tor des Tempels gesessen und um Almosen gebettelt hatte. Und Verwunderung und Entsetzen erfüllte sie über das, was ihm widerfahren war. Den ersten Satz, den ich aufgeschrieben habe für meine Predigt, ich lese ihn euch einfach mal. Wenn wir dieses Wort aus der Apostelgeschichte hören, müsste unsere erste Reaktion im Grunde genommen die sein, Buße darüber zu tun, wie weit wir als Kirche vom geistlichen Leben der ersten Christen entfernt sind. So ist es. Da brauche ich nur auf mich gucken. Und das bezogen auf die Heilung hier und weit darüber hinaus. Also, wenn wir das hören, was hier geschrieben ist in der Apostelgeschichte, dann müssen wir fragen: Herr, wo stehe ich? Wo stehe ich vor dir? Wo stehe ich in meinem Glaubensleben? Wie lebe ich das? Wie praktiziere ich das? Was lesen wir hier denn eigentlich? Eine ganz, für viele ganz bekannte Geschichte. Die Jünger gingen in den Tempel um 3 Uhr am Nachmittag. Das hat ja etwas zu tun mit dem, was im 2. Buch Mose geschrieben ist, nämlich dass 3-mal am Tag, morgens, gegen Abend und dann noch später Opfer gebracht werden sollen. Und diese Opferzeiten sind auch Gebetszeiten. Also am Morgen, 3 Uhr am Nachmittag und am Abend Gebet im Tempel. So gehen Petrus und Johannes um 3 Uhr am Nachmittag eben zur zweiten Gebetszeit. Da ist die erste Frage. Wer von uns lebt im regelmäßigen Gebet? Wer darüber Buße tun will, dass es nicht so ist, der komme zu mir vor und stellt sich zu mir, da bin ich nicht so alleine hier. Nun sagt Paulus, betet alle Zeit ohne Unterlass. Was meint er damit? Also in ständiger Verbindung zu Gott stehen. Und dennoch tut es gut, das eigene Tageswerk zu unterbrechen, innezuhalten und sich bewusst auf Gott hin auszurichten. hinhören auf Gott. Und das macht auch Sinn. Ich möchte das mal einem anderen Beispiel oder zwei Beispielen, die mir so in den Sinn kamen, mal aufzeigen. Da gibt es Flugzeuge und es gibt Schiffe. Und wenn die nicht am Boden sind oder im Hafen, sondern unterwegs, dann haben die einen Kurs und die wollen von A nach B. Sie wollen also ihr Ziel erreichen. Und das Flugzeug fliegt los und das Schiff fährt los auf dem Wasser. Was aber getan werden muss, es muss unterwegs immer wieder der Kurs kontrolliert werden, weil Winde und Strömungen einwirken und wenn der Pilot oder der Kapitän nicht guckt, dann kommt er da nicht an, wo er hin will, weil ihn die Strömung wegtreibt oder Winde irgendwo anders hinfliegen lassen. So ist das in unserem Tagesgeschäft auch. Wir müssen unseren Kurs immer wieder korrigieren. Wir müssen immer wieder uns ausrichten, nämlich auf Gott hin ausrichten, damit uns Strömungen und Winde nicht von ihm wegbringen. Wir merken das nicht. Das ist ja wirklich nur mal ganz sachte. Also ich will ja jetzt niemanden auffordern, irgendwo in einen Fluss schwimmen zu gehen. Das ist ja auch nicht ganz ungefährlich bei den vielen Toten, die es mittlerweile schon gab, Ertrinkungstoten. Aber wer in einen Fluss hineingeht und denkt, er kann geradeaus rüberschwingen, der irrt. Die Strömung nimmt ihn mit. Was in der Welt ist, nimmt uns mit. Und wir merken das manchmal oder oft gar nicht so wirklich. Deshalb ist es gut, am Tag innezuhalten, auf Gott sich auszurichten und neu zu justieren. Und was uns Petrus und Johannes hier auch zeigen, ist, die Christen, die ersten Christen damals, sie lebten ihr Leben von der Mitte aus, nämlich von Christus her. Und dann wird auf einmal die Einstellung eine ganz andere. Also auch meine Denkweise ist die, das Tageswerk zu unterbrechen für ein Gebet. Irrtum. Wenn wir, wie Paulus sagt, beten sollen, alle Zeit ohne Unterlass. Und wenn das heißt, auch mit Christus immer verbunden zu sein, dann unterbrechen wir das sozusagen mit dem Tageswerk. Dann ist nicht die Frage, wo habe ich noch ein Eckchen Platz, um Gott unterzubringen, Zeit für ihn zu haben, die Bibel zu lesen und zu beten, sondern das ist eigentlich der Grundtenor, das ist der Grundton und alles andere ist dazu, ist zweitens die Arbeit und was noch so alles im Tag überkommt, ist eigentlich zweitens. So bekommt auch irgendwo dieses Wort einen Sinn, trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Die Beziehung zu Gott ist die Mitte, die Verbindung zu ihm und die Gemeinschaft mit ihm. Die Arbeit und alles andere zweitrangig. Notwendig und auch von Gott aufgetragen. Aber in all dem gilt es zu lernen, Gott zu loben, ihm die Ehre zu geben, sodass das gesamte Leben mit allem Inhalt zum Gotteslob wird und ist. Das Leben, ein einziges Gebet, ein einziger Gottesdienst. Und da die Frage, wo auf diesem Kurs bist du, wo auf diesem Kurs bin ich? Wo gibt es Strömungen und Winde, die uns vom Kurs abbringen? Aber je mehr ich in der Beziehung zu Gott als dem Vater und zu Jesus Christus und dem Heiligen Geist verwurzelt bin und auf ihn ausgerichtet bin, umso besser kann ich Kurs halten. Was dient dazu? Apostelgeschichte. Sie blieben aber beständig. In der Lehre, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen. Ja? Der Sonntagsgottesdienst ist gut und wichtig. Aber auf die ganze Woche hingesehen, zu wenig. Unter dem Wort, sich auszurichten oder durch Gottes Geist sich ausrichten zu lassen, ist notwendig. Auch am Sonntag, aber nicht nur. Dazu gehört natürlich das Gebet, die Gemeinschaft, dazu gehört der geistliche Austausch, das Miteinander. Wie hier zum Beispiel bei uns der Bibelstunde, den Hauskreisen, von denen es durchaus auch noch mehr geben könnte, die geistliche Gemeinschaft untereinander. Und wir merken natürlich, wie schwierig das ist, bei allen Verpflichtungen und Terminen und Aufgaben, die so da sind. Unser Lebensrhythmus hat sich verändert. Aber die Frage ist, wie können wir uns das bewahren, was den ersten Christen wichtig gewesen ist und was sie damit bewirken konnten? Wichtig, die lebendige Beziehung zu Jesus, das Verwurzeltsein im Glauben und das Leben als Sohn und Tochter Gottes in dieser Welt. Also Petrus und Johannes, das sind ja die beiden, um die es hier in der Geschichte geht, sie sind auf dem Weg zum Gebet, zu dieser besonderen Gebetszeit am Nachmittag. Sie sind im Gebet, sie gehen nicht nur zum Gebet, sie sind im Gebet. Denn nur so konnte sie der Impuls Gottes treffen, an diesem Bettler nicht vorüberzugehen oder nicht einfach eine Münze in seinen Hut zu werfen. Sie bekommen, nehme ich mal an, das steht hier so nicht, diesen Impuls, diesen Menschen wahrzunehmen. Und sie tun etwas aus dem heraus, weil sie wissen, wer sie sind und wozu sie berufen sind. Der Pfarrer Sven Schönheit hat einmal geschrieben, wir sind berufen nicht nur zur Mitarbeit im Reich Gottes, sondern zu einer großartigen Zusammenarbeit. Und weiter, sind wir getrieben oder berufen? Ist unser Leben von Sorge um die eigene Karriere bestimmt, von Selbstverwirklichung und Ehrgeiz, von Konkurrenz und Rivalität? Oder ist es eine Antwort auf den Ruf, den Gott auf unser Leben gelegt hat? Natürlich sollten Christen auch Leistungsträger sein, sich durch Kompetenz und Qualität in ihrer Arbeit auszeichnen. Doch ihr Innenleben kann eine gewisse Unabhängigkeit von äußerem Erfolg oder Misserfolg erreichen. So Worte wie, ich habe euch Freunde genannt, der Vater hat euch lieb. Tragen wir diese Gewissheit im Herzen? Gründet unsere Identität in dieser Liebe des Vaters? Soweit Sven Schönheit. Das will ich damit zum Ausdruck bringen. Petrus, er wusste auf der einen Seite um seinen Charakter. Er hat sich schon auch ein bisschen kennengelernt oder Jesus hat ihm gezeigt, wer Petrus denn nun so ist. Er wusste um sein Versagen, er wusste, dass er Jesus verleugnet hatte, aber er wusste auch, wie Jesus ihm begegnet ist, ihn wieder angenommen hat, ihn wieder eingesetzt hat. Er weiß um das, wie Jesus ihm begegnet ist. Auch in dieser Frage, die Jesus ihm stellte, hast du mich lieb? Ja, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Schafe. hast du mich lieb? Das ist der Punkt. Der Herr, das Herz ist der Punkt. Die Herzensbeziehung, der Schlüssel. Und da war was passiert in diesem Moment, wo Petrus vor Jesus steht und gefragt wird, hast du mich lieb? Und Jesus ihn wieder einsetzt und sagt, ich weiß, du hast versagt. Ich weiß, du hast mich verleugnet. Aber ich glaube an dich. Ich vertraue dir. Und ich sehe in dir, wozu du berufen bist. Und diese Berufung, die spreche ich dir zu und die lebe. Und Petrus tut es. Noch einmal, Sven Schönheit, wenn wir um Gottes Wertschätzung wissen, wenn wir berührt sind von seinem Vertrauen uns gegenüber, werden wir von Herzen unser Bestes geben. Dabei dürfen wir damit rechnen, dass er mehr gibt als unser Bestes. Gottes Gnade wirkt in uns und sein Geist wirkt durch uns. Er möchte gerne das Unmögliche bewirken, doch dazu braucht er unsere Verfügbarkeit wie ein Gefäß. Und genau als dieses Gefäß tut es uns gut, zu wissen, wer wir in Christus sind und wer in uns lebt und wer durch uns hindurch wirkt und wirken will. Nicht wir, nicht Petrus und Johannes, aber Christus in uns ist es, der die Werke vollbringt. Und das nicht nur damals, heute, morgen, solange bis Jesus wiederkommt. Es hört nicht auf mit Petrus oder den Aposteln. Durch uns, durch dich und durch mich will der auferstandene Herr Menschen das Wesen seines Reiches wirksam und sichtbar werden lassen. Da ist also dieser Gelähmte, den hätten wir jetzt fast vergessen. Dieser Gelähmte ist nicht nur von klein auf, von Geburt an gelähmt. Wir schauen auf dieses, der ist gelähmt, der wird dort immer hingetragen und wieder nach Hause gebracht. Aber wir vergessen dabei eines, nämlich, er ist ausgeschlossener. Er ist vom Gottesdienst ausgeschlossener. Er sitzt vor dem Tor des Tempels. Er darf noch nicht mal in den ersten Vorhof hinein. Warum? Weil er gelähmt ist. Wenn wir dieses nehmen, dann dürfte niemand im Tempel sein. Denn es geht nicht nur um die äußerlichen Gebrechen, sondern eigentlich haben wir auch alle innerliche Gebrechen. Sünde, Schuld, es dürfte niemand rein. Aber das war äußerlich sichtbar. Er durfte also nicht rein, er darf nicht in den Tempel, er darf nicht in die Gemeinschaft derer, die sich dort versammeln zum Gebet. Das heißt eigentlich, er darf noch nicht mal in die Gegenwart Gottes, denn der Tempel stand für die Gegenwart Gottes. Er darf da noch nicht mal hin. Was für ein Los. Und dann empfängt er Heilung. Aber ich glaube, ich vermute mal, diese Heilung ist noch nicht mal die Mitte dieses ganzen Geschehens. Denn was passiert dann? Dann ist es, wird beschrieben, dass dieser Mann, der wieder gehen konnte, sich an Petrus und Johannes heftete und mit ihnen in den Tempel hineingeht und dort etwas seltsam anmutet. Er springt umher und er lobt Gott. Warum tut er das? Natürlich, weil er geheilt ist, weil er gehen kann, weil er wieder eine ganz andere Dimension Leben empfangen hat. Klar, aber noch mehr. Er gehört wieder dazu. Er kann wieder in die Gegenwart Gottes gehen. Er darf in den Tempel hinein. Er darf Anteil nehmen. Er darf mit den anderen in der Gemeinschaft sein, mitbeten. Er wird wieder hineingenommen. Was für ein Erleben, wenn wir das wahrnehmen. Jesus nimmt uns hinein. Er sagt, du gehörst dazu. Ich will, dass du dazu gehörst. Ich will, dass du zu mir gehörst. Und dann darüber antworten und loben. Dieser Mensch hat diese Gelegenheit genutzt. Er hätte ja auch aufstehen können und sagen können, okay, super, preis dem Herrn. Das hätte er vielleicht noch sagen können. Und dann, jetzt gehe ich meine Wege. Nein, er geht in den Tempel. Er geht zu Gott. Er preist ihn. Ihr Lieben, wenn ich das lese, ich bin mal etwas provozierend, sollte eigentlich jeden Sonntag eine ganze Schlange von Menschen stehen und sagen, ich möchte Zeugnis darüber geben, was in dieser Woche ich mit Gott erlebt habe. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, es muss ja nicht die Heilung sein von etwas Großartigem, sage ich mal, wie hier bei dem Gelähmten, aber ja, Gott die Ehre geben. Also, Hausaufgabe, seid doch mal wachsam, überlegt doch mal so am Tag über und die Woche über, wo habe ich Gottes Wirken erlebt? Es muss ja auch nicht ein riesen Blumentopf sein, der vor euch runterfällt, preis dem Herrn für die Bewahrung, aber es kann doch was ganz anderes sein. Ehre dem geben, dem die Ehre gebührt, aber zur Ermutigung untereinander. Ja, die Zeichen und Wunder, die Jesus durch seine Nachfolger wirkt, also durch uns, wollen und sollen Menschen ermutigen, Gott zu loben, in Beziehung zu Jesus zu kommen oder in dieser Beziehung geheilt und gestärkt zu werden, auch im Glauben gestärkt zu werden. Und in der Tat, ob Menschen nun geheilt werden von ihren Gebrechen oder nicht, ist nicht unsere Sache. Aber wir dürfen dafür beten. Aber unsere Sache ist es, in dem Bewusstsein zu leben, als Nachfolger Jesu Christi ist Christus mit mir. Wo ich hingehe, ist Christus. Und wie er mich als Gefäß in diesem oder in jedem Augenblick gebrauchen will, weiß ich nicht. Aber ich bin, wenn ich mit Jesus verbunden bin, Christusträger. Wie viele haben, ich weiß nicht wie viele, aber einige haben im Auto so eine Plakette mit dem Christophorus drauf. Ein Christophorus, der Jesus über den Fluss trägt. Christophorus heißt Christusträger. Machen wir uns das bewusst, dass wir das sind, dass wir Christusträger sind, an jedem Punkt, wo wir sind, überall, wo wir hingehen. Und machen wir uns bewusst, dass auch wenn wir nichts zu sagen haben, Christus was zu sagen hat. Wenn wir nichts zu geben haben, Christus etwas zu geben hat. Und nur wenn wir da sind, Christus wirken kann. Und wirken will, ich muss nur da sein. Und vielleicht innerlich beten, Herr, ich weiß nicht, was du jetzt willst, aber tu es. Und wenn du mich gebrauchen willst, okay. Er will dich und mich als Gefäß gebrauchen, Menschen zu begegnen, damit sie seine Liebe erfahren und von ihm in ihrem Inneren berührt werden. Er tut das Werk, was gerade wichtig und notwendig ist. Nicht du und ich, aber er mit uns. So spricht Petrus diesen Mann an. Wahrscheinlich weiß Petrus, oder er sieht etwas, Jesus will diesen Menschen anrühren. Er will an ihm was tun. Aber er weiß auf jeden Fall, wer er in Christus ist und welchen Schatz er durch das Reich Gottes mit sich trägt. Und so folgt er dem Impuls des Heiligen Geistes, die Heilung des Gelähmten. Aber zuvor sagt er, Gold und Silber oder Silber und Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir. Ihr Lieben, in Christus wissen wir, was wir haben. Was ich habe, das gebe ich dir. Ich gebe dir Christus. Ich gebe dir das, was er mir aufs Herz gibt, was er mich zu tun heißt. Steh auf und geh. Und dann tut Petrus noch etwas. Er reicht ihm die Hand. Das ist ein Glaubensschritt. Er hätte auch sagen können, steh auf und geh im Namen Jesu. Das tut er ja. Und hätte weitergehen können, sagen, mal gucken, was passiert. Aber er sagt, ich bin innerlich, in seinem Glauben ist er so gestärkt, er weiß es durch den Heiligen Geist, das wissen wir nicht immer. Aber er weiß es in dem Augenblick durch den Heiligen Geist, es geschieht. So reicht er ihm die Hand und sagt, steh auf. Manchmal müssen wir einen Schritt tun und nicht nur etwas beten, sondern den Schritt tun zum Glauben hin. Und er sagt noch etwas. Sieh uns an. Dieses ist ein Zeichen der Beachtung und Wahrnehmung. Zu diesem Menschen, der dort sitzt, sieh uns an. Er holt, oder Petrus und Johannes holen diesen Menschen aus seiner Scham heraus. Ich war noch nie in einer Situation, das wie ein Bettler zu sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es für jemanden sehr beschämend ist, da zu sitzen und um Almosen zu betteln. Aber er sagt, sieh uns an. Sie holen ihn aus der Scham, aus seiner Scham heraus und sagen, wir nehmen dich wahr, nimm du uns auch wahr. Und vielleicht ist sich Petrus auch bewusst, dass in dem Moment, wo er zu ihm sagt, sieh mich an, er sich dessen bewusst ist, dass durch ihn Christus schaut und diesen Menschen anschaut. Und davon bin ich überzeugt, Jesus schaut auf diesen Menschen. Und Jesus beachtet dieses Schicksal. Jesus begegnet der Not und wendet sie. Er heilt den Gelähmten. Jesus gibt ihm Zugang zum Tempel, zur Gemeinschaft mit Gott und den Gläubigen. Jesus macht diesen Menschen, ohne dass er das weiß, zum Evangelisten. Er lobt Gott, er dankt ihm und es wird sichtbar die frohe Botschaft, die an ihm passiert ist. Es ist Christus in Petrus und Johannes, der handelt. Es ist Christus in dir und mir, der wirkt und handelt. Der Menschen berühren, befreien und heilen will. Der Menschen von draußen nach drinnen holen will, durch dich und mich. Du und ich dürfen und sollen die Berufung erkennen und uns mit ihr identifizieren, dass wir von Gott zu einer großartigen Zusammenarbeit berufen sind. Wir können uns das nicht einreden, wir sollen uns das auch nicht einreden. Aber wir können den Heiligen Geist bitten, dass er in uns diese Wahrheit lebendig macht, uns freudig erfüllt und wir bereit sind zu geben, was er uns gegeben hat, im Namen Jesu Christi. Amen.